Glory to God. Das war auch ein besonderer Abend gestern Abend mit unserer Zoom-Zuschaltung von Lee Ann. Wer war gestern Abend hier dabei? Doch etliche, hat irgendjemand per Livestream geguckt gestern? Du, Helen, hab gedacht, es hat dann am Schluss dann doch noch geklappt zwischendurch. Kleiner Zwischenfall gewesen, aber preis dem Herrn. Ich wollte eigentlich kurz mit dem gleich uns in Erinnerung rufen, was der Schwerpunkt war von dem, was sie gestern Abend gesagt hat, um uns das noch einmal kurz vor Augen zu führen. In Johannes, weiß jemand, wo es war? Johannes 14, sehr gut. Und? Ja, ihr seid ja sehr gut, hat er gute Notizen gemacht. Amen. Halleluja. Und ich lese hier Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will, Jesus spricht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist eine von den vielen Verheißungen, die wir in der Schrift auch haben, die uns hier bestätigen und sagen, dass wir den Heiligen Geist kennen. Es ging darum, dass wir uns einfach dessen bewusst werden, was wir bereits schon haben und wer wir bereits schon sind in Christus. Nicht ständig danach ausstrecken, etwas zu werden, wozu Jesus uns bereits schon gemacht hat. Dass wir nicht uns ausstrecken nach dem, dass wir das erleben, was Jesus bereits schon bestimmt hat, dass das uns bereits gehört. Dass wir sagen und proklamieren, auch wenn wir es noch nicht sehen mit unseren eigenen Augen, dass wir proklamieren und sagen, das, was nicht ist, als wäre schon da. Das ist die sogenannte, wie man sagt, so die Glaubensbotschaft, das eigentlich begonnen hat mit Abraham, als Gott zu ihm kam. Und wenn wir dies hier in Römerbrief Kapitel 4 lesen, ab Vers 17, 4 und Vers 17, es heißt hier, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, das ist Abraham hier gemeint, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Er hat es bei Abraham gemacht, indem er seinen Namen geändert hat von Abraham zu Abraham. Abraham bedeutet großer Vater. Abraham bedeutet Vater vieler Völker, also bedeutet jemand, der viel Nachkommen haben wird. Und er nannte ihn Abraham, als er das noch nicht war. Genauso wie er zu Simon Petrus kam. Wir nennen ihn Simon Petrus, aber eigentlich hieß er nur Simon. Und Jesus sagt, Simon, du bist Petrus. Petrus bedeutet Fels oder Stein oder etwas Festes. Und die, die ein bisschen Petrus gelesen haben, über ihn, über sein Leben, wissen genau, dass er eigentlich eher so ein wankelmütiger Mensch war. Manchmal ganz oben und manchmal ganz unten. Aber Gott hat gesagt zu ihm, Jesus sagte, du bist mein Petrus. Und obwohl er auch in den letzten Stunden derjenige war, der Jesus verraten hat, hat es sich doch noch bewährt und gezeigt, dass er zu Petrus geworden ist, weil derjenige, der aufstand am Tag vom Pfingsten, ja, Tag vom Pfingsten, also 50 Tage, nachdem Jesus auferstanden war, ist Petrus gewesen, der proklamiert hat, der das gesagt hat, ja, über sich das geglaubt hat, was Jesus Christus über ihm sagte. Genauso auch hier, dass wir sagen und bekennen, proklamieren Gottes Verheißungen über uns, dass wir die Führung des Heiligen Geistes erkennen. Und doch ist es so wichtig, dass wir Augen, geistliche Augen offen haben, um seine Führung und seine Leitung auch zu erkennen und zu sehen. Wenn wir zum Alten Testament kurz gehen, hier in dem zweiten Buch Mose, im zweiten Buch Mose und Kapitel 40, hier gerade am Schluss dieses Buches. Es heißt hier in Vers 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also sie hatten gerade die Stiftshütte gebaut, so wie Gott es ihm gezeigt hat, mit all den Materialien, mit all den Menschen, denen Gott besondere Begabung gegeben hat, mit Gold zu schmieden und mit Silber und mit all den Dingen und haben diese Zeltwohnung aufgestellt und es kam die Herrlichkeit des Herrn und erfüllte das Haus. Halleluja. Wisst ihr, wer das Haus heute ist? Wer das Haus Gottes heute ist? Wer der Tempel Gottes heute ist? Das sind wir. Halleluja. Und er hat uns erfüllt. Haben wir das nicht gerade gelesen? Der Heilige Geist, der in uns auch ist. Er erfüllt uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Die Kraft des Himmels. Dynamitstäbe, Halleluja, Gottes, Halleluja. Atomkraftwerk in uns innen drin. Das eine Ausstrahlung hat, das nicht zum Tode führt, sondern zum Leben führt. Und so sagt es weiter, Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf während aller ihrer Wanderungen. Wenn aber sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderungen. Also wir sehen hier, dass in den Wanderungen die 40 Jahre, die sie dann auch vor sich haben werden hier in der Wüste, dass die Herrlichkeit Gottes ihnen voranging. Dass die Herrlichkeit Gottes sich zeigte und sie erkannten es, sie mussten es erkennen von außen her, weil die Wolke war auf der Wohnung Gottes, den sie gesehen haben. Und wenn er sich erhob, dann sind sie der Wolke, haben sie alles zusammengepackt und sind der Wolke nachgefolgt. Und in der Nacht war es ein Feuer, Halleluja. Und auch wir sehen im Neuen Testament, was kam am Tag vom Pfingsten? Es kam ein Feuer, Halleluja, ein Feuer des Heiligen Geistes. Es kam ein Wind des Heiligen Geistes, Halleluja, und füllte das ganze Haus, wo sie versammelt waren. So steht es in Apostelgeschichte 2. Und wie auch hier die Wolke des Herrn das Haus Gottes erfüllte. Also der Heilige Geist ist nicht einfach eine Wolke, aber so kann er sich auch manifestieren. Manchmal zeigt er sich so. Aber die Sache ist darin, dass diese Gegenwart Gottes, wie auch immer sie sich manifestiert, mit Feuer, mit Wind, mit einer Wolke, dass sie da ist, um uns zu leiten und um uns zu führen im Alltag. Und da ist es eben extrem wichtig, dass wir lernen, was es heißt, ein Gebetsleben auch zu führen, ein Gebetsleben zu haben. Jesus hatte ein Gebetsleben. Und es ist höchst interessant, wenn man anschaut, die verschiedenen Momente, die die Schrift festhält, wo Jesus auch gebetet hat. Und ein paar von denen möchte ich euch hier einfach vor Augen führen, bevor wir auch selber noch ins Gebet gehen. In Matthäus im Kapitel 4, hier können wir erleben, wie Jesus beim Gebet ist. Das war gleich am Anfang seines Dienstes. Es steht zwar nicht spezifisch hier, dass er gerade hier gebetet hat, aber das sollte natürlich selbstverständlich uns klar sein. Kapitel 4 von Matthäus Evangelium und Vers 1. Kurz nachdem er hier getauft worden war im Wasser von Johannes und der Heilige Geist über Jesus kam, es heißt, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Hier wurde er geführt in die Wüste, wie? Vom Heiligen Geist. Warum? Um vom Teufel versucht zu werden. Also es kann einem ein bisschen komisch vorkommen, oder? Meine Güte, Heiliger Geist, du führst mich in eine Situation hinein, wo ich versucht werde vom Teufel. Kann einem schon komisch vorkommen, aber hier steht es so. Aber die Sache war nämlich die, dass Gott eben Dinge im Voraus schon weiß, die auf uns zukommen. Er weiß nämlich Dinge im Voraus. Gott ist der beste Schachspieler, weil er kennt alle Züge, die der Teufel überhaupt jemals ziehen könnte. Und deswegen weiß er schon, wie er uns in Vorbereitung hineinbringen kann, damit, wenn die Versuchung kommt, wir darauf vorbereitet sind. Das war der Punkt, das war der Grund, das war der Geist Gottes. Das war nicht Jesus sein Denken, ja, jetzt bin ich getauft vom Heiligen Geist. Wahrscheinlich hat er gedacht, in dem Moment, also nachdem er aus dem Wasser kam mit Johannes Und die Stimme aus dem Himmel erscholl, oder? Mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Wow, da fängt's an, da geht's los. Halleluja, wo sind die Predigerwagen, wo sind die Lautsprecher? Komm, lass uns loslegen. Nein, überhaupt nicht. Gerade nachdem der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, in die Abgeschiedenheit, dort, wo niemand ist, würde sagen, spinnst du? Was ist denn los? Das kann doch nicht sein. Aber Gott weiß Dinge oftmals besser. Und so ließ Jesus sich führen vom Heiligen Geist in die Wüste und 40 Tage und 40 Nächte war er da, hat gefastet und nebst dem, dass er einfach nichts gegessen hat, hat er natürlich auch da während dieser Zeit natürlich, was hat er gemacht? Hat er mit den Vögeln geredet? Nein, mit Gott gesprochen, mit Gott geredet, gebetet. Und die Bibel sagt uns in Lukas in Kapitel 4, bei der nächsten Situation, also auch bei dieser Situation, wo er Jesus versucht worden ist, Lukas fügt nämlich noch hinzu, wenn wir Kapitel 4, Vers 13 anschauen, nachdem er in der Wüste war, wie Lukas es für uns festhält hier, und vom Teufel versucht wurde, Vers 13, das heißt, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, in der Kraft des Geistes. Also Jesus hatte Kraft am Ende von diesen 40 Tagen, als der Teufel kam, um ihn zu versuchen. Was hat er getan? Wie hat Jesus den Teufel widerstanden? Mit dem Worte Gottes. Das ist das, was wir auch gestern Abend gehört haben. Wie wichtig es ist im Gebet, dass wir Gottes Wort sprechen. Nicht das sprechen, was wir gerne haben wollen, sondern das sprechen, was das Wort Gottes sagt, was es schon für uns getan hat. Wir sind bereits schon ein Abraham. Wir sind nicht ein Abraham und versuchen, ein Abraham Gottes zu werden. Sondern Gott kam zu Abraham und sagte, du heißt von nun an Abraham. Er kam nicht zu Simon und sagte, Simon, ja, du musst ein Petrus noch werden, ja. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Sondern er sagte, du bist Petrus. Du bist Petrus. Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es schon da. Manche Leute sagen dann, ja, aber dann lüge ich doch, wenn ich das sage, was ich nicht fühle. Wenn ich das sage, was ich noch nicht sehe. Nein, du sagst das, was Gott sagt. Du musst nicht sagen, du fühlst dich so. Um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir das sagen, was Gott sagt. Was sagt er von uns? Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, er sagt in Vers 17, meine Schafe hören meine Stimme und einem Fremden werden sie nicht folgen. Wir hören die Stimme Gottes. Halleluja. Wir haben die Führung des Geistes in unserem Leben. Heilung, Wohlergehen, Segnung, Gesundheit, was auch immer es ist, dass es in unserem Leben auch fließt. Wir stellen fest, wie Jesus hier Versuchung überwunden hat, indem er im Voraus vom Heiligen Geist vorbereitet war. Wer kein Gebetsleben führt, der wird niemals vorbereitet sein. Der läuft immer hinterher. Der hat immer die Probleme und dann muss man beten und versuchen, aus den Problemen wieder herauszukommen. Aber viele Probleme, viele Situationen kann man aus dem Weg gehen, nicht allen, aber viele von denen kann man aus dem Weg gehen, weil man auf den Heiligen Geist hört. Und das möchte ich so sehr in diesem Jahr. Unnötige Probleme, Situationen aus dem Weg gehen. Amen. Das uns aufzeigt, welche Entscheidungen wir treffen sollen und welche Entscheidungen wir positiv oder negativ machen sollen. Schauen wir mir in Markus Kapitel 1 eine andere Situation, wo Jesus hier gebetet hat, was uns Markus hier zeigt. Markus 1 und Vers 35. Und es heißt, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Stellen wir fest in Vers 35, dass am Morgen, als es noch sehr dunkel war, also in anderen Worten, als noch gar niemand wach war auch noch dazu. Er war der Erste, der aufstand. Aber es war nicht so, dass er gerade eine Woche Ferien vorher gehabt hat, sondern was man hier sieht in Vers 32, es heißt hier, und als es Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu Jesus und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Er hatte gerade eine Versammlung gehabt am Abend zuvor, nicht nur mit ein paar wenigen, das war nicht einfach nur eine Hausgruppe, obwohl das in einem Haus stattfand, sondern es war die ganze Stadt vor der Tür, weil die meisten haben gar keinen Platz drin gehabt. Und Jesus hat den Menschen, jeden eins von ihnen gedient. Wir wissen nicht, wie lange und wie spät es geworden ist hier. Aber man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich doch ja, eine lange Versammlung gewesen ist, bis alle dann nach Hause gegangen sind. Und was geschieht hier? Am nächsten Morgen, wer ist wach, wer ist schon aufgestanden? Weil er findet es von besonderer Bedeutung und wichtig, dass er betet, um Weisung von Gott zu bekommen, um einfach Alleinzeit mit Gott zu finden. Denn wir stellen fest, wenn du es liest, überall wo Jesus hinkommt, da sind plötzlich wieder die Leute da. Die ganze Stadt war am nächsten Morgen gleich vor der Tür und sagte, wann geht die Versammlung weiter? Ist er schon aufgestanden? Hat er schon sein Frühstückseier gehabt? Ja? Können wir jetzt wieder loslegen? Wir wollen wieder das Wort hören. Wir wollen, dass er für uns betet. Wir haben wieder einige Bekannte und Freunde geholt, die krank sind, die brauchen Hände aufgelegt bekommen. Man kann wieder loslegen. Und auch Jesus hat es so gehabt, dass die ganze Welt hat Forderungen an ihn gehabt. Und er hat hier gelernt oder gewusst, wie wichtig es ist, Zeit zu machen und Zeit zu finden. Wozu? Für Gebet, für Alleinsein, für Alleinzeit mit dem Allmächtigen. Mögen wir das auch zu Herzen nehmen in diesem Jahr, seinem Beispiel zu folgen, denn viele, viele Situationen ziehen an uns, wollen unsere Zeit. Wir brauchen Weisheit vom Herrn, vom Heiligen Geist, zu wissen, wann es heißt, dass er uns vielleicht in die Wüste führt. Irgendwo, wo wir Zeit nehmen, einfach alleine, um einfach zu beten. Und wir wissen vielleicht nicht einmal, warum und wieso. Weil es heißt hier, 40 Tage hat Jesus gefastet, aber erst am Schluss von den 40 Tagen kam die Versuchung des Teufels. Wahrscheinlich dachte der Teufel, ich warte, bis Jesus richtig schwach ist. Ja. Aber genau das Gegenteil ist passiert, dass Jesus richtig stark war am Ende. Ja. Und als der Teufel kam, war Jesus vorbereitet auf ihn. Aber auch hier sehen wir, wie Jesus diese alleine Zeit gebraucht hat und genommen hat. Wir stellen fest in Matthäus oder in Lukas Kapitel 6 eine weitere Situation, wo die Evangelien hier uns zeigen, wo Jesus gebetet hat. Natürlich hat er viele andere Situationen gehabt, wo er betete, aber diese spezielle sind erwähnt hier für uns, um uns einen Einblick zu geben, warum und in welcher Situation war es Jesus wichtig zu beten. Lukas Kapitel 6 und ab Vers 12, es geschah aber in jenen Tagen, dass Jesus hinausging auf den Berg, um zu beten und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und dann werden die 12 erwähnt. Auch hier stellen wir fest. Nun, wir haben hier Jesus, der Sohn Gottes, ja? Gottes Wort, welches Fleisch geworden ist für uns. Und was tut er hier? Er geht auf den Berg. Auf den Berg, warum auf den Berg? Weil auf den Berg sind die wenigsten gestiegen, also da hat es wenige Leute da oben, ja? Geht auf den Berg und hier in dieser Situation betet er die ganze Nacht. Wir haben vorhin gelesen, dass er einfach früh morgens mal aufgestanden ist vor jedem anderen, in einer Situation, wo er merkte, ich muss Zeit finden. Hier geht er auf den Berg und er betet die ganze Nacht hindurch. Nun, er hat nicht jede Nacht hindurch gebetet, weil er musste ja auch schlafen. Aber wir wissen manchmal, dass Jesus richtig müde werden konnte. Könnt ihr euch erinnern daran, als er seinen Jüngern sagte, komm, lass uns ins Boot steigen, ans andere Ufer fahren. Und währenddem sie unterwegs waren auf dem See, kam ein großer Sturm auf, das Boot fing an, sich zu füllen mit Wasser und sie waren dabei, eigentlich zu ertrinken. Und Jesus schlief immer noch auf seinem Kissen. Sein Kissen muss sicher nass gewesen sein. Aber er schlief trotzdem weiterhin auf einem nassen Kissen, ja. Und sie musste ihn aufwecken, kurz bevor sie eigentlich am Untergehen waren. Warum? Jesus war müde. Er ist auch müde geworden, hat auch einen physischen Körper gehabt. Und hier aber, in dieser Situation hier, hat er Zeit genommen, um wirklich zu beten. Und wir stellen fest, dass etwas ihm besonders wichtig war. Was tat er am nächsten Morgen, als er dann zurückkam vom Berg hinunter? Er rief, er hat ja viele Jünger gehabt. Wir stellen fest, später hat er sogar mal 70 Jünger aus all seinen Jüngern auch genommen und sie ausgesandt. Aber hier hat er mal all diese genommen, die mit ihm unterwegs gewesen sind, und er wählte 12 bestimmte aus ihrer Mitte, deren meisten von ihren Namen kennen wir: Johannes, Jakobus, Matthäus, Petrus und so weiter. Und er wählte 12 und setzte sie als Apostel. Nun, warum geschah das in der Nacht? War das einfach nur so, weil Gott zu ihm sprach: Ja, jetzt ist an der Zeit, dass du 12 Apostel ernennst? Nein, im Matthäus-Evangelium und Kapitel 9, Matthäus Kapitel 9, wir stellen fest hier, was dem vorausging. Und hier heißt es in Vers Kapitel 10, es heißt, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Also er wählt hier die Jünger. Aber wir gehen kurz zuvor, was Matthäus uns sagt, was dem vorausging. Warum ging Jesus auf den Berg und was war ihm so wichtig, dass er die ganze Nacht hindurch gebetet hat? Es heißt hier in Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit in seine Ernte aussende. Aber nicht nur seinen Jüngern, und damit meint er nicht nur die 12 hier, weil die werden erst nachher gewählt, oder? Er meint all seinen Jüngern: Ihr müsst beten, wir brauchen noch mehr Arbeiter. Aber Jesus hat nicht nur den anderen gesagt, ihr müsst beten, sondern was tat er? Es heißt ja, dann in der Nacht ging er auf den Berg und er betete die ganze Nacht hindurch, bis es für ihn klar war, dass er da 12 bestimmte auserwählen wird aus all seinen Jüngern, die er setzen wird, ja, um einen nächsten Dienst zu tun, indem er sie ausschickt, 2 und 2 in die Dörfer. Jesus war einer, der sich vollkommen stützte auf den Heiligen Geist und die Führung des Geistes. Könnt ihr euch erinnern, wie Jesus gerufen wurde ans Grab von seinem Freund Lazarus, der ja gestorben war? Und alle Leute, ja, waren betrübt, und Jesus kommt dahin und er spricht, dass Lazarus leben wird, und er sagt nämlich auch dort, er sagt nämlich: Vater, ich sage dies vor allem, dass sie es hören, weil ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und er sprach: Lazarus, komm heraus. Er hat nicht gesagt: Vater, bitte lass den Lazarus wieder herauskommen. Sondern er sprach: Lazarus, komm heraus. Und er wusste, Gott hört seine Stimme. Unsere Stimme, das, was wir sprechen, das, was wir sagen. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu Abraham, es war nämlich der Moment, die Verheißung hatte er nämlich 25 Jahre zuvor bekommen, als er 75-jährig war. Aber es war genau dann, als Gott ihm sagte: Abraham, du heißt jetzt Abraham. Und als er anfing, sich selber so zu nennen, das zu sagen, was noch nicht ist, als wäre es schon da, war es kein Jahr, bevor Isaac geboren wurde, weil Isaac wurde geboren, bevor er also gerade 100-jährig wurde. Amen. 9 Monate braucht es ja für das Kind zu wachsen, oder? Im Mutterleib. Also sie hatten dort 3 Monate Zeit. Ja. Und klar, sie mussten ihren Teil dazu beitragen. Das war keine jungfräuliche Geburt. Amen. Seid noch alle da? Okay, gut. Also hier sehen wir, wie er betete und Weisung bekam. Wir brauchen Gottes Weisung. Wir haben ein Buch im Angebot, haben wir jetzt wieder neu gemacht. Ich finde es nämlich immer so besonders, das Buch von Kenneth Hagin: Folge Gottes Plan für dein Leben. Folge Gottes Plan für dein Leben. Ich kann das nur jedem ermutigen. Ich habe das Buch schon mehrmals auch gelesen, weil es immer wieder eine Erfrischung und eine Ermutigung ist. Einmal auch aus den Beispielen, aus dem Leben von Kenneth Hagin und was Gott zu ihm gesprochen hat, damit wir lernen, einfach einen Hunger danach zu haben, Zeit mit Gott zu finden. Jesus hätte 24 Stunden am Tag predigen können, aber das war nicht seine Berufung, nur zu predigen. Seine Berufung war es, Gott zu dienen. Denn er sagt ja immer wieder: Die Worte, die ich rede, sind nicht meine Worte. Die Taten, die ich tue, sind nicht meine Taten, sondern die meines Vaters. In anderen Worten hat er gesagt: Ich höre die Stimme meines Vaters. Ich höre, was Gott zu mir sagt. Und ich rede das, was er mir sagt. Kenneth Hagin hat hier ein Kapitel, das ich ein wenig traurig finde. Aber das gilt wahrscheinlich nicht für uns hier, weil ihr seid ja da heute Abend. Aber was ihr hier schreibt auf Seite 54, wo er sagt, ja, heutzutage scheinen manche Christen einen Mangel an echter Hingabe zu haben. Kürzlich dachte ich darüber nach, wie sich meine Erfahrung in Kreisen des vollen Evangeliums in den letzten 50 Jahren verändert hat. Als ich die damaligen Gläubigen dieses Teils der Gemeinde mit ihren heutigen Vertretern verglich, wurde mir klar, dass es vor 50 Jahren nicht annähernd so viele Probleme unter geisterfüllten Christen gab, wie es heute der Fall ist. Ich erinnerte mich an die großartigen Manifestationen des Heiligen Geistes, die wir in unseren Versammlungen erlebten. Überhaupt war die Erweisung des Heiligen Geistes damals viel stärker und geschah mit viel größerer Regelmäßigkeit als heute. Und während ich über diese Dinge nachdachte, sagte der Geist Gottes in meinem Geist, ja, und auch die Hingabe meines Volkes war damals größer. Und ich denke, auch die Ablenkungen heutzutage sind auch größer. Sind auf allen Seiten, die sprechen all unsere Sinne ständig an, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Gefühle, unser alles, oder? Auch das, was du riechst, oder? Du läufst ins Glattzentrum rein und da riechst du sofort die frischen Waffen, die gemacht worden sind. Wo sind die? Oder eine Bäckerei vorbei. Ah, du riechst gerade die frischen Gipfeli, die gemacht worden sind. Na ja, genau. Warte nur, bis sie Fernsehen machen oder Kino, in Kinofilmen, dass es nicht nur 4D gibt, sondern 5D, dass dann auch gleich eben die Geschmäcke herauskommen, ja, dass man gerade alles riecht, was man gerade auf dem Bildschirm sieht. Das kann ja gut und schlecht sein. Ja, nun, lassen wir es mal. Er sagte hier, das sollte uns zu denken geben, obwohl wir uns entscheiden, uns Gott hinzugeben und ihm gehorsam zu sein und einen anderen Weg wählen, wird einen großen Einfluss auch auf jeden anderen Bereich unseres Lebens haben. Ich bin von der Wahrheit dessen, was der Herr zu mir sagte, tief überzeugt. Die Hingabe der Gläubigen war in der Tat vor 50 Jahren viel tiefer als heute, viel tiefer im positiven Sinn gemeint. Die Wertschätzung der Gläubigen für die Dinge Gottes und die Erweisung des Heiligen Geistes war ebenfalls größer. Und Gott ehrte diese Tiefe der Hingabe und Ehrfurcht, indem er seinem Volk großartige Erweisung des Heiligen Geistes zuteil werden ließ. Das ermutigt mich einfach dazu zu sagen, Herr, ich will, dass meine Hingabe immer mehr wird. Immer mehr wird. Und immer werden wir alle immer konfrontiert von Ablenken, von Situationen, die uns eigentlich davon abbringen wollen. Dinge, die manchmal auch schief gehen. Eine andere Stelle hier in den Evangelien, wo Jesus gebetet hat, war in Matthäus Kapitel 14. Da ist etwas völlig aus Rand und Band gelaufen hier. Matthäus 14, Vers 23. Es heißt, und nachdem Jesus die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Hier sehen wir wiederum, er ging auf den Berg, um alleine zu sein, um Zeit mit Gott zu finden. Wir brauchen unsere Gebetskammer, wo auch immer der ist. Das kann im Wald sein. Das kann irgendwo ein unterwegs sein. Das kann zu Hause sein. Das kann im Keller sein. Das kann in deinem Auto sein. Ja. Wo auch immer. Dass das ist. Aber Jesus suchte den Ort. Aber wir fragen uns hier, warum denn? Warum steht das hier? Nun, in Johannes Evangelium wird uns nämlich gezeigt, was Jesus dazu bewegt hat, auf den Berg zu gehen, zu sagen, Herr, es braucht hier Hilfe. Johannes Kapitel 6, es heißt hier in Vers 13, da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Die Speisung der 5000 fand gerade statt. Als nun die Leute das Zeichen sahen, die übernatürliche Vermehrung, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das hört sich schon mal sehr gut an. Jesus hat nämlich dieses Zeichen getan. Es war nicht, dass die Leute am Verhungern waren. Es war ein Zeichen von Gott, dass sie an ihn glauben sollten, dass er der von Gott verheißene Messias ist, von dem Moses sprach. Wie auch Moses in der Wüste Manna vom Himmel herunterbrachte, hat Jesus hier das Manna hervorgebracht, dieses Vermehrung. Und Vers 15, es heißt, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück und er allein. ist gerade aus dem Ruder gelaufen. Das, was eigentlich gut gemeint war, war, dass Gott dem Volk eine Gelegenheit geben wollte, haben sie gerade ins Falsche gedreht und haben Jesus mit Gewalt zum König machen wollen. Er sagt dann später hier, als er dann zu denen predigt in Kapernaum, indem er ihnen sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr mich ehren wollt wegen der Vermehrung der Brote, ihr sucht mich, weil ihr euer Bäuche füllen wollt. Ja? Gratis zu essen, wir müssen nicht mehr arbeiten, da haben wir einen. Lassen wir den als König. Und hier sehen wir, dass wir auch manchmal wirklich auch Zeit nehmen müssen. Nicht immer läuft alles so rund, wie wir es uns erhoffen im Leben. Auch bei Jesus war es nicht so. Was hat Jesus getan, wenn manchmal die Dinge ein bisschen anders laufen? Er ging zu Gott und hat gebetet, Gottes Gegenwart gesucht, Gott um Weisung gefragt. Und was er danach tut, ist, dass er zieht dann nach Norden, er zieht aus dem Mittelpunkt der Leute sich zurück und geht dann nach Caesarea Philippi und kommt dann auf den Berg der Verklärung. Von dem lesen wir in Lukas Kapitel 9. Ein weiteres Mal, wo er dann betet, in Lukas Kapitel 9, Vers 28, es heißt, es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Wisst ihr, was ist gut, wenn man mit anderen Leuten zusammenkommt? Jesus hatte 12 Jünger, hat aber nur die 3 mitgenommen. Er hat einen besonderen Bezug gehabt zu denen. Er hat gewusst, mit denen kann ich beten. Mit denen fühle ich mich unterstützt und gestärkt. Er nahm diese 3 mit sich. Das sind auch die 3, die er mit sich nahm im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung. Er sagt, auch diese 3, kommt mit mir mit, ein wenig auf die Seite und wachet mit mir. Deswegen tut es gut, wenn wir Gebetsversammlungen haben, wo wir auch heute Abend auch Zeit nehmen wollen, im Gebet zu gehen, dass man zusammenkommt mit Leuten, die Hunger haben, die Gott suchen, die einfach den Willen Gottes sehen wollen in dieser Zeit, die eine Hingabe darbringen, so wie Jesus bereit war, seine Hingabe Gott zu zeigen. Und so heißt es hier auch weiter in Vers 29. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redete von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeiten, die 2 Männer, die bei ihm standen. In einem anderen Evangelium, oder lesen wir Vers 34, während Petrus aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Schon wieder die Wolke, der Heilige Geist, der Vater Gott, der hier spricht und Jesus Christus in der Mitte. Jesus geht auf den Berg, um zu beten und er bekommt Weisung von Gott. Und in seiner Situation erschienen sogar Mose und Elia. Nun, wir brauchen keine Erscheinungen. Wenn Gott sie gibt, ist gut. Suche nicht danach. Die Bibel verspricht uns nicht, dass wir Engelserscheinungen haben müssen, sondern dass wir den Heiligen Geist bei uns haben. Aber hier Moses und Elia, Moses als Vertreter des Gesetzes, wo vieles geschrieben stand über den Messias, Elia als Vertreter der Propheten, wo vieles über ihn geschrieben stand. Worüber haben sie mit ihm geredet? Es steht ja hier. Sie sprachen mit ihm über seinen Ausgang, also über sein Sterben, das er in Jerusalem erleben wird. Die Kreuzigung. Und haben ihm wohl aufgezeigt aus der Schrift heraus, ja, genau so steht es geschrieben. Aber du wirst nach 3 Tagen auferstehen, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, wirst auch nur du 3 Tage und 3 Nächte im Bauche der Erde sein. Jesus ging wiederum auf den Berg, um zu beten. Wir stellen fest, wie auch Jesus hier in Matthäus, in Kapitel 26, ich komme hier zum letzten, es gibt noch ein paar andere Bereiche, wo es erwähnt wird, dass er gebetet hat, aber ich möchte hier zu Matthäus 26 kommen, hier in der letzten Nacht, als er, nachdem er verraten wurde, ging er nach Gethsemane, Kapitel 26 und Vers 36, da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Da werden sie sich wahrscheinlich lange da an den Kopf halten. Warum sind wir da eingeschlafen? Das steht für alle Zeit fest in der Bibel jetzt. Gerade in dieser besonderen, wichtigsten Nacht von Jesus haben wir es irgendwie nicht kapiert, nicht verstanden, was kurz geschehen würde, obwohl Jesus es ihnen gesagt hatte. Aber sie sind eingeschlafen. Er sagt ihnen: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betet und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Und dann kamen sie mit den Soldaten und der ganze Prozess beginnt dann. Was hat Jesus hier gemacht? Jesus, unser Meister, unser Herr, in dieser letzten Nacht, was hat er getan? Er hat einen Kampf gehabt. Ich weiß nicht, das ist für mich ein bisschen unvorstellbar, zu sehen hier, wie Jesus als Sohn Gottes, der aber eben genauso auch Mensch war und genauso die menschlichen Versuchungen hatten, wie auch wir, wie er in dieser Nacht hier wusste, was auf ihn zukommen würde. Elia und Mose haben sie mitgeteilt, ja. Er wusste es von der Schrift her. Er konnte es lesen im Psalm 22. Er hatte schon oft auch gesehen und erlebt, was es heißt, wenn jemand gekreuzigt wird, wie schrecklich und furchtbar das ist. Und in dieser Nacht, als er dies sich bewusst wird vor Augen, was über ihn kommen wird, hat er diesen Kampf mit seinem eigenen Fleisch, welches eigentlich das nicht haben wollte. Ich meine, wer will schon Schmerzen haben? Wer will schon so einen Schmach miterleben und all das? Und doch hat er in dieser Nacht, hat er seinem Willen, dem Willen Gottes unterordnet. Es kam nicht einmal nur daher, dass er sagte, also Herr, ja komm, wir machen einfach, was du willst, das ist schon gut. Nicht einmal, sondern dreimal. Scheinbar hat er einmal gebetet und dann eine Stunde lang, wie es hier heißt, und er stand auf und er fand seine Jünger oder am Schnarchen und Schlafen. Hallo, wacht mit mir. Es ist wichtig für euch auch, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Aber das geschah natürlich, weil sie sind dann alle weggerannt, außer Johannes dann. Und dann geht er hin und betet noch einmal. Ungefähr dasselbe, was er hier gebetet hat. Nicht einmal nur dieselben Worte, aber während dieser Stunde. Um das ging es ihm. Und es heißt, Lukas, der Arzt, in seinem Bericht sagt uns, dass Jesus so sehr bedrängt war, dass er sogar wie Bluttropfen schwitzte. So sehr war er in Todesangst, wie dieses Wort hier dort gebraucht wird. Aber er hat den Sieg gewonnen. Gebet ist auch der Ort, wo wir den Sieg gewinnen. Wie am Anfang, als er in der Wüste war. 40 Tage und 40 Nächte, wie er dort gefastet hat. Hier hat er nicht 40 Tage gefastet, aber genauso hier hat er den Kampf gehabt mit dem Fleisch, wie auch dort der Teufel ihn dazu bewegen wollte. Mach es doch aus diesen Steinen Brot. Wirf dich von der Zinne des Tempels runter und zeig den Leuten, wer du bist. Dann werden sie alle an dich glauben. Hier gebe ich dir alle Reiche der Welt. Deswegen bist du doch gekommen. Also bete mich einfach an, dann hast du alles, wofür du gekommen bist. Und Jesus hat jedes Mal gesagt, dass nein, denn es steht geschrieben. Und auch hier in dieser letzten Nacht. Er betete. Lass es uns einfach zu Herzen nehmen während diesem ganzen Jahr, weil es ist nicht einmal nur eine Gebetswoche, die es gibt. Aha, jetzt sind wir gewappnet für das ganze Jahr, brauchen wir nicht mehr zu beten. Ja. Sondern lasst es uns zu Herzen nehmen, wie das Gebet etwas war, das auch das Leben Jesus begleitet hat. Tag, tagtäglich, wie er auch im Gebet war, aber auch immer wieder zu besonderen Momenten, wie der Heilige Geist ihn auch darin geführt hat, darin geleitet hat, wie er einfach spürte, auch das, was Gott tun wollte, dass er Gottes Gegenwart auch suchte. Und wusste auch, dass wenn er dann im Alltag stand, dass er auch sagen konnte, mein Vater hört immer, was ich sage. Gott ist derjenige, der das sagt, was nicht ist, als wäre es da. Was sollen wir im Gebet sagen, im Gebet sprechen? Nun, hier haben wir ein Gebet der Hingabe im Garten Gethsemane. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und genauso ist es so wichtig, dass wir auch im Gebet sagen, nicht das, was ich jetzt gerade spüre, sondern was du gesagt hast, Herr. Du hast gesagt, ich erkenne ihn, ich erkenne den Heiligen Geist, ich höre die Stimme meines Hirten. Ich bin durch Jesu Wunden geheilt worden. Ich bin gesegnet in allen geistlichen Segnungen dieser Himmelswelt. Herr, nicht wie ich mich fühle, sondern wie du es gesagt hast, Herr. Dieser Versuchung müssen wir genauso auch widerstehen, wie auch die Versuchung, dem Fleisch nachzugehen in unserem Leben. Und so lasst uns, darf ich das Lobpreisteam wieder nach vorne bitten. Denn wir haben gesagt, wir wollen auch heute Abend einfach auch Zeit nehmen in unserer Hingabe zu Gott, in unserem Bekenntnis von ihm und von seinem Wort. Ich weiß nicht, in welchem Bereich hier, vielleicht eines von diesen Bereichen, wo Jesus gerade es wichtig war, für ihn zu beten, wo er Gottes Weisheit brauchte, wo er Gottes Kraft vielleicht nötig hatte, wo er einfach sein Leben Gott hingeben wollte oder wo wir einfach etwas sprechen müssen, was Gottes Wort sagt über uns. Dass wir das sagen, behaupten vor Gott, ich danke dir, Herr. Wie Jesus sagt, ich danke dir, Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Halleluja. Danke dir, Herr, dass ich gesegnet bin mit jeder geistigen Segnung. Danke dir, Herr, für Gesundheit und für Wohlergehen. Ich danke dir, Herr, dass ich deine Stimme höre. Danke dir, Herr, für Segen in diesem Jahr. Danke dir, Herr, dass meine Familienmitglieder in diesem Jahr, Halleluja, zu dir finden. Dass sie gerettet sind, Halleluja, gestärkt sind, Halleluja. Dass sie hingegeben sind. Amen. Lass uns aufstehen noch einmal miteinander. Und lass uns mit Lobpreis beginnen und Gott einfach unser Herz, unsere Gedanken auch hingeben.